grüße euch alle ganz herzlich von dieser Stelle und möchte zuvor etwas sagen, was mir bei anderen Vorbereitungen zu dieser Predigt noch nie geschehen ist. Ich wollte das nicht sagen, aber es ist so aktuell, da bringe ich das euch doch einmal ein bisschen näher. Gestern Nachmittag überfiel mich so der Gedanke, nimm eine andere Predigt, du hast noch genug da liegen, nimm eine andere. Predige nicht über das Thema Liebe. Wow, da habe ich gedacht, was ist das? Was soll das? Schon so weit in der Vorbereitung, alles so weit schon klar und wow. Nein, ich bleib dabei. Schicke meine ganzen Sachen, alles das, was da so dazugehört, habe mich doch in alten Tagen noch mit PowerPoint beschäftigt. Wer weiß, was das ist, ich weiß das auch nicht genau, aber schick die ganzen Sachen zu dem Technikteam. Prima, heute Morgen komme ich, sagt mir der Michael, wir können dein Dokument nicht öffnen da mit dem PowerPoint. Sag ich, das kann doch nicht wahr sein. Soll ich die Bitte doch nicht halten? Aber was dann? Jetzt bin ich ja doch hier. Wir haben dann vereinbart, gut, fahr nach Hause und lad das nochmal runter auf so einen Stick, heißt das hier. Habe ich gelernt. Stick, ja, das heißt, reinstecken, Stick. Bring das Ding hierher. Kommt hin, sagt er, oh, wir haben es gefunden. Oh, sag ich, gut, bei mir, in mir, sage ich, dann kann ich die Predigt doch halten. So kommt das, so sind das Erlebnisse. In unserer Gemeinde ist es ja so, dass unser Pastor an gewissen Sonntagen und Urlaubszeiten für die Sonntagspredigten dann durch, ich nenne sie mal Lückenprediger, vertreten wird. Das alles zu organisieren, liegt da in den Händen von Klaus Gehmann, dem ich hier an dieser Stelle mal ganz herzlich danken möchte. Ist er denn da? Klaus. Der ist noch nicht einmal da. Ja gut, gib's dann weiter. Und zwar ist es oft schwierig, dann muss er da rumschicken und sehen, wie kriegt er die ganzen Termine da besetzt und belegt und so weiter. Ist nicht so einfach. Nun, es werden uns ja als Lückenprediger keine Vorgaben gemacht bezüglich des Predigtinhaltes. Wir können also predigen, was wir wollen. Ich denke aber doch, dass jeder von uns sich Gedanken macht, was wäre das Beste für die Gemeinde. Davon gehe ich aus. Und nicht irgendwas da predigt, damit irgendeine Zeit ausgefüllt ist. So war es auch bei mir, so beschäftigt mich seit geraumer Zeit immer wieder einmal das Thema der Beziehungen untereinander, was ja irgendwie mein Aufgabengebiet als Diakon ein bisschen streift. Und diese Gedanken, dieses Bewegen wurde vor einiger Zeit durch einen ganz konkreten Anlass noch bestärkt. Und ich will zunächst diesen Anlass kurz darstellen, es ist nicht viel. Am 19. Oktober vergangenen Jahres hatte unsere Gemeinde die obligatorische Jahresversammlung der offiziellen Mitglieder. Da werden die Jahresberichte gegeben und auch die Planungen für das neue Jahr besprochen. Und bei diesen Planungen ging es auch um den Gedanken, wie wir die Menschen unserer Umgebung besser mit dem Evangelium von Jesus Christus bekannt machen können. Eine sehr gute Absicht für das neue Jahr. Dazu wurden zwei konkrete Fragen angegeben, die dann in mehreren Gruppen behandelt wurden. Die erste Frage hieß, wodurch finden heute im Jahre 2010 Menschen zu Jesus Christus? Wodurch? Das war eigentlich, ich denke, allen klar, dass es so ist, der Glaube kommt aus der Predigt aus dem Wort Gottes. Und diese Gedanken kennen wir ja. Und das Predigt weitergeben, ob Evangelisation, persönliches Gespräch, was immer das sein mag. Die zweite Frage nun war, was sollte durch unsere Gemeinde unternommen werden, damit dies bei uns häufiger geschieht? Und ich hatte für diesen Abend dann die Moderation, das heißt die, nicht die Moderation, sondern diese Pinnwand dazu bestücken, wurden solche Karten ausgeteilt, es wurden Gruppen eingeteilt, jede Gruppe hatte für jede Frage fünf Pinnkarten, also 10 Pinnkarten auszufüllen, für jede Frage 5. Innerhalb einer gewissen Zeit sollte das geschehen. Zu der Frage, was sollte durch unsere Gemeinde unternommen werden, gab es viele gute Vorschläge für eine Reihe von Aktivitäten nach draußen. Eine ganze Reihe hing da an der Tafel. 4 Karten waren auch dabei, die sich mehr auf die inneren Angelegenheiten der Gemeinde bezogen, also Anregungen nach innen. Von den vielen über 30 waren 4 dabei, Anregungen nach innen. Zu dieser Frage, was soll denn der Gemeinde unternommen werden, damit dies besser bei uns geschieht, kamen 4 Anregungen nach innen gerichtet. Und das war mir interessant, denn das ist das, was mich aber schon so einige Zeit bewegt hatte. Und nun diese 4 PIN-Karten, die ich dann hingeheftet habe. Die erste Anregung war, einen Selbstcheck der Gemeinde zu machen. Das sehe ich aber nicht als meine Aufgabe heute, hier einen Selbstcheck vorzunehmen. Die zweite war, Liebe untereinander fördern. Die dritte war, Beziehungen bereinigen. Und die vierte war, Offenheit für Gottes Führungen. Diese 4 Anregungen gingen also, wie gesagt, nach innen. Und es kommt mit diesen 4 Karten ja auch zum Ausdruck, dass sich doch einige unter uns Gedanken darüber gemacht haben, was nach innen geschehen sollte, um das Ziel, Menschen für Christus zu erreichen, um dem Ziel näher zu kommen. Dazu einige Gedanken jetzt zu diesen Anregungen. Und es sind Gedanken, wo es um die Liebe geht. Und es ist nicht leicht für mich, es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden. Denn es hängt auch damit zusammen, wo stehe ich da selber. Und bei all diesen Vorbereitungen trifft man sich ja ganz sehr bald selber auch. Ah, oh ja, da bist du ja selber auch gemeint. Deswegen jetzt stehe ich hier nicht als einer, der was belehrend weitergeben möchte, sondern einfach sagt, so habe ich es verstanden. Liebe, was ist es denn für eine Liebe, die da gemeint ist? Was wird so viel über Liebe heute geschrieben, gesprochen, Filme gedreht und was da alles als Liebe bezeichnet wird? Liebe Leute, Liebe. Jeder Mensch sehnt sich danach, heißt immer wieder, ist ja auch so. Was ist da für eine gemeint? Mit den Kindern haben wir immer gesungen, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Da haben wir nicht gesungen, Gott gibt die Liebe. Wir haben gesungen, Gott ist die Liebe. Wow, wenn man da so singt, ist einem das gar nicht bewusst. Gott ist die Liebe, was ist das denn für eine Liebe, die der Gott darstellt? Gott ist die Liebe, das ist die Agape. Gibt ja vielerlei Eros, Philo, Sexus, was weiß ich, was alles noch für sind das lateinische oder griechische, glaube ich, Bezeichnungen dafür gibt. Hier ist die Agape gemeint. Die Agape, die, ja, und ich habe auch da wieder bei Wikipedia nachgeschaut, mich da schlau gemacht, was ist denn darüber ausgesagt, über die Agape. Im neutestamentlichen Griechisch bedeutet Agape ohne Ausnahme Gottes reine und göttliche Liebe. Agape, die Liebe Gottes, ist also eine bedingungslose, einseitige, befreiende, auf andere zentrierte Liebe. So steht es bei Wikipedia. Mittlerweile habe ich erfahren, da kann man ja seine Gedanken da reinschreiben. Hat sich irgendwo also einer das so da reingeschrieben und hat es ja auch richtig beschrieben. Aus der Bibel wissen wir doch Johannes 3, Vers 16a, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dahin gab, damit alle, die an ihn, den Sohn, glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Liebe Gottes ist also gekennzeichnet von der absolut einseitigen Hingabe an die verlorene Menschheit und hat nichts mit Emotion, mit Gefühl, mit all diesen Dingen zu tun, sondern hat eine ganz andere Dimension, die man in der Welt überhaupt nicht kennt. Christus hat die Gemeinde geliebt, indem er sich selbst für sie dahingab, nach Epheser 5, 25. Er gab sich selbst für die Gemeinde hin. Diese hingebende Liebe. So ist also die Agape, diese göttliche, ausschließlich gebende Liebe und das ohne Verdienst und Gegenliebe. Und ich habe mich gefragt, kann der natürliche Mensch, der ja von Gott getrennt geboren wird, überhaupt uneigennützig lieben, so wie Gott es tat? Nein, er kann es nicht. Alles, was er mit Liebe bezeichnet, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe mich auch gefragt, kann der wiedergeborene Mensch, das Kind Gottes, so uneigennützig lieben? Ja, er kann es. Er kann es. Weil er nur die Voraussetzungen dafür hat, Denn diese Ergabe, diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5b. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Und nach 1. Korinther 6, 19 ist unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns ist und den wir von Gott erhalten haben. Also ist diese Liebe zunächst einmal grundsätzlich in einem jeden Gotteskind und somit auch in der Gemeinde vorhanden. Sie ist vorhanden. Weißt du das? Weiß ich das? Ist mir das bewusst, dass sie in mein Herz gesenkt ist? Das kann man auch nicht beurteilen von außen. Das geht nicht. Muss ich bewusst sein, sie ist da. Welche Qualität hat nun diese Agabeliebe, die uns ins Herz gesenkt ist? 1. Korinther 13, 4 bis 7. Diese Liebe, diese Agabe ist geduldig und freundlich. Ihr kennt ja doch sicherlich all diesen Vers, diese Verse. Sie kennt keinen Neid und keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Sie ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe trägt alles, glaubt alles, hofft alles und hält allem stand. Wow. Wie oft haben wir doch diese Stellen schon gelesen. Aber das ist die Qualität der Liebe, die in unser Herz gesenkt ist. Oh, das ist gewaltig, das ist wirklich gewaltig, was da geschehen ist in uns. Was wir da bekommen haben. Und diese Qualität, die da beschrieben ist, die braucht ja, sie kann ja gar nicht mehr getoppt werden, wie das heute so schön heißt. Das heißt verbessert werden. Die kann nicht verbessert werden. Die hat eine Qualität, wie sie nirgendwo zu finden ist. Einzigartig auf dieser Welt und ausschließlich vorhanden in den Kindern Gottes, die wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Ausschließlich dort vorhanden. Sonst nirgendwo. Ist uns das bewusst? Mir wurde das nochmal so ganz deutlich bei der Vorbereitung. Was ist das etwas Großes, was wir bekommen haben? Ist klar, wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Aber was ist da in uns gesenkt? Diese selbstlose, göttliche Liebe. Ich kann es nicht fassen. Wirklich wahr. Nun, wenn dort stand, die Liebe fördern. Gibt es denn ein Förderprogramm dafür? Es gibt ja in unserer Gesellschaft so manche Förderprogramme. Wirtschaftswachstumsprogramme, Bildungsförderungsprogramme, Beschäftigungsprogramme, was weiß ich, was alles für Programme aufgestellt werden. Könnte es da nicht auch ein Förderprogramm der Liebe geben? Was hat er denn Jesus selbst zu seinen Jüngern gesagt, während er mit ihnen auf dem Wege war? Welches Programm hat er ihnen denn an die Hand gegeben? Johannes 13, 34, 35, auch bekannte Verse. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt euch untereinander, so wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe, die Agape, untereinander praktiziert. Er sprach hier nicht von Freundlichkeiten und Nettigkeiten. Er sprach von dieser Agape, untereinander praktizieren. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, wie sich dieses Programm bei der ersten Gemeinde in Jerusalem ausgewirkt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das war das Programm, das Liebesprogramm der ersten Gemeinde. Wir lesen noch mehr darüber, was sie alles miteinander teilten und so. Gut, ich weiß das nicht heute so pauschal 1:1 zu übernehmen, aber das hier schon. Und es hatte Auswirkungen. Die praktizierte Liebe untereinander brachte sie eben dahin, dass sie sich gegenseitig halfen, dass sie Hab und Gut teilten. Das war notwendig, weil sie aus der jüdischen Gesellschaft ausgestoßen waren. Sie hatten ein aktives Gemeindeleben. Sie gingen in den Tempel, brachen das Brot hin und her in den Häusern. Sie lobten Gott mit Freude und lauterem Herzen, steht dort. Und das Allerwichtigste, sie hatten Ansehen beim Volk. Warum das denn, dieser abgesonderte Haufen da? Warum das denn? Weil das da oben geschrieben steht, wenn ihr diese Liebe untereinander habt, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Sie hatten Ansehen beim Volk, steht da. Das ist ja enorm. Und was war die Folge dieses Programms, was sie hatten? In Vers 47, der Herr aber fügte täglich hinzu zur Gemeinde, die gerettet wurden. Da steht nichts von Evangelisation. Da steht nichts von Traktate verteilen. Sie lebten die Agape untereinander. Und der Herr tat hinzu täglich. Ich sage nicht, dass wir nicht evangelisieren sollen. Es muss gepredigt werden, natürlich. Und dem allem ging ja auch die Pfingstpredigt des Petrus voraus. Eine gewaltige Predigt. Der fing beim Alten Testament an, hol sie dort ab. Und führte sie dann hin zu dem, was mit Jesus Christus geschehen war. Den habt ihr gekreuzigt. Und da ging es ihnen durchs Herz. Das ist richtig. Was muss geschehen ist, muss so gepredigt werden, dass es den Leuten durchs Herz geht. Mir hat mein Prediger gesagt, wenn du predigst und es reißt die Menschen, die dir zuhören, nicht von den Stühlen, so hast du nicht richtig gepredigt. Das war ein bisschen scharf, aber es reißt sie nicht von den Stühlen. Der Petrus tat das. Und da geschah das alles. Was sollen wir tun? Aber machen kann man das ja nun nicht mit einem Förderprogramm, wie wir das in unserer Gesellschaft kennenlernen. Da kann auch die Gemeindeleitung Kraft ihres geistlichen Amtes nichts ausrichten. Sie kann nicht beschließen und sagen, jetzt wollen wir mal mehr Liebe machen hier. Das geht nicht. Die Mitgliederversammlung kann auch keine Beschlüsse fassen. Im Jahr 2011 wird bei uns nur Liebe gemacht. Das geht nicht. Das lässt sich nicht beschließen. Das lässt sich nicht machen. Wie wir schon sagten, ist die Liebe Gottes in einem jeden Gotteskind in Vollkommenheit vorhanden. Vorhanden. Vorhanden heißt noch nicht, dass es auch gleich ausgelebt ist. Vorhanden ist das Wichtigste. Jawohl, die Liebe Gottes ist in mir. Oh, zu jeder Situation, in jeder Zeit, zu allen Umständen? Ja. Was nun vorhanden ist, das muss, das kann und das darf aufblühen, sich entfalten. Wie aber geschieht das? Da kann und muss ein Wachstumsprozess einsetzen, den wir ja auch da aus der Bibel kennen. Ein Wachstumsprozess. Zu einer Frucht hin. Galater 5, 22, auch bekannt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und die Aufzählung, die dann folgt, ist ja fast identisch mit 1. Korinther 13, was wir vorhin gelesen haben. Friede, Freude, Freundlichkeit, all diese Dinge. Steht ja dort auch im 1. Korinther. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und wie wunderbar wird die Frucht benannt. Hier wird nicht eine Gabe benannt. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Frucht hat doch etwas Wachstümliches. Da wird etwas gesät, da wird etwas in die Erde hineingelegt und dann soll das und wird das wachsen. So ist das auch mit der Liebe in uns. Sie ist in unser Herzen gesenkt, aber wie kann sie raus? Was hilft uns, sie rauszubringen? Sie aufwächst, dass sie aufblüht. In dem Zusammenhang sind wir ja manchmal eher geneigt, von den Geistesgaben zu sprechen, als von der Geistesfrucht. Gaben bekommt man von außen. Diese oder jene Gabe sind viele beschrieben. Natürliche Gaben, geistliche Gaben, die kommen von außen. Aber die Frucht kann nur von innen reifen. Die kommt nicht von außen, die kann nur von innen heraus reifen. Denn die Gaben ohne die reifende Frucht der Liebe sind nach 1. Korinther 13, 1 bis 3 nutzlos. So nützte es mir nichts, wenn ich das und das und hätte der Liebe nicht. Nutzlos. Was hindert nun diesen Reifeprozess in mir? Und hier wird es nun ganz persönlich. Denn ja, jeder von uns, der von sich weiß, ein Kind Gottes zu sein, steht ja in diesem Reifeprozess der Frucht des Geistes. Darum rede ich jetzt mal ganz bewusst in der Ich-Form, weil es mich selbst auch angeht. Hindernisse für diesen Reifeprozess ist meine unbereinigte Vergangenheit. Die liegen gelassenen Sünden in meinem Leben. Hindernisse. Nicht äußere Dinge, nicht die anderen, nein, in mir selbst. Wir wissen auch, was Johannes dazu in seinem ersten Brief schreibt. 1. Johannes, Kapitel 1. Ja, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist klar, das sagen wir ja. Wenn wir nun sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, Gemeinschaft mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wow, das muss uns mal eingehen, was dort steht. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, haben also nichts zu bereinigen, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Oh, ich will nur hier kein Bußprediger sein, versteht mich richtig. Das möchte ich nicht den Eindruck erwecken. Aber die Dinge müssen uns mal eingehen, die müssen mal ins Herz hineingehen. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Oh, ich habe doch nicht gesündigt, habe doch nichts getan. Warum ist das nun immer wieder so mit den Sünden? Gedanken, Worte und Taten. Warum ist das immer? Sind wir nicht frei davon? Sind wir nicht endlich das mal los? Nach Jakobus 1 wird die Sünde durch unsere Begierden über die fünf Sinne angefacht. Sehen, schmecken, fühlen, hören und riechen. Da haben wir alle mit zu tun. Fünf. Das sind so fünf Kanäle. Gibt ja heute riesige Fernsehprogramme, man kann ja vom einen vom anderen umschalten. Hier gibt es fünf Kanäle, die wir sehr wohl richtig nutzen können, richtig einsetzen können und müssen. Wenn wir Hunger haben, essen. Wir müssen sehen können, fühlen können, hören, jawohl, und riechen. Der Braten riecht gut. Ja, das ist richtig, dazu brauchen wir diese fünf Sinne. Wenn aber über diese fünf Sinne über den natürlichen Bedarf hinaus etwas begehrt wird, etwas lockt, dann werden daraus die Sünden geboren. Wenn wir das zulassen, das geschieht ja innen, das geschieht ja nicht äußerlich sichtbar, es geschieht ja innen, es geht ja da los, da wo die fünf Sinne sich sammeln. Ich habe auch immer gedacht, früher, das ist da im Herzen, das ist ja diese Pumpe, ich habe damit viel zu tun mit dieser Pumpe, da geschieht eigentlich gar nichts als nur Blutpumpen. Das Herz ist ein anderes Zentrum, das ist da oben drin, also dieses Herz, dieses, wo die Sinne sich zusammenfinden, wo das alles angeregt wird, wo das plötzlich zum Nachdenken kommt, wo man, oh, das könnte ich doch auch mal machen, oh, andere tun es ja doch auch. Und damit fertig zu werden, da zu sagen, stopp, nicht weiter als dies. Ich gebrauche dann immer mein eigenes Beispiel, dass ich so gerne Kuchen esse. Ich weiß schon, wann ich aufhören sollte, manchmal esse ich doch noch ein, zwei mehr. Ist ja nicht unbedingt Sünde, aber ich meine es nur als Beispiel. Die Folgen davon hat man natürlich auch zu tragen, das ist bei allem so, das ist so. Und da die richtige Balance zu halten, sich damit zurechtzufinden, jawohl, nicht mehr als ich brauche. Oder das nicht, weil es verdreckt mich, damit will ich nichts zu tun haben, es verschmutzt mich. Das nenne ich den eigentlichen Kampf des Glaubens. Denn der geschieht laufend in uns. Wer sagt mir denn nun, ob und dass ich gesündigt habe? Einmal kommt es aus dem Wort Gottes. Gelesen, gehört oder erinnert. Und das wird in all diesen drei Fällen durch den innewohnenden Geist zur Sündenerkenntnis. Es hat mal einer gesagt zu mir, wenn du noch nie eine Gebetserhörung gehabt hast, dann bet mal um deine unerkannten Sünden und du wirst sie schnell haben, diese Sündenerkenntnis, diese Gebetserhörung. Bet um deine unerkannten Sünden, wirst schnell Gebetserhörung haben. Oh, da gibt's ja so viel, wenn wir nur einmal still werden, mal zum Nachdenken kommen, was gibt es da so viel aufzuräumen? Es kann auch der Anstoß von außen kommen. Galater 6,1 ist das angedeutet, wenn ein Mensch von einer Verfehlung übereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Also wenn man sieht, dort hat einer einen Fehler gemacht, einen Mist gemacht. Offensichtlich. Helft ihm zurecht, das heißt hingehen, helf ihm. Sündenerkennen ist der erste Schritt, den der Heilige Geist in uns wirkt. In uns drin, da ist noch gar nichts weiter geschehen. Wenn der schon so ohne weiteres übergeht zur Tagesordnung, ach, lasse, kümmere ich mich jetzt nicht drum, dann ist schon bedenklich. Es muss uns erschrecken. Sündenerkenntnis. Sündenbekennen ist der zweite Schritt, den ich nun ganz bewusst und willentlich zu tun habe. Ganz bewusst und willentlich zu tun habe. Und das fällt mir oft so schwer. So schwer. Zu sagen, ja, ich habe Mist gebaut. Ich habe gefehlt. Das Wort Sünde kommt ja bekanntlich von Sund im Altdeutschen. Sund. Wer schon mal oben an der Ostsee war, da gibt es diesen sogenannten Fehmarnsund. Das ist die Trennungsstraße da zwischen dem Festland und der Insel. Fehmarnsund. Fehmarntrennung. Die Abtrennung vom Land. Wunderbare Erklärung. Fehmarnsund. Sünde ist Trennung. Das ist die Ursünde. Die Trennung von Gott. Die Sünde als Einzahl. Aufgehoben für die, die an den Sohn glauben. Die wissen, ich bin ein Kind Gottes, ist diese Trennung aufgehoben. Auch das muss uns immer wieder bewusst werden und kann nicht genug wiederholt werden. Und diese Trennung hat Folgen und die Folgen dieser Trennung sind die Sünden in Mehrzahl, die dann immer wieder geschehen. Und das Kind Gottes sündigt ja auch. Wie ist das denn möglich? Immer wieder. Solange wir in diesem Leibe leben, wird das so sein. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Tatsache. Solange wir in diesem Leibe leben, wird immer wieder etwas in unser Leben hineinkommen, sei es durch Gedanken, durch Worte, durch Taten. Immer wieder. Lässt sich nicht einfach so einfach wegtun und sagen, ein Gotteskind hat keine Sünde mehr. Wo das gepredigt wird, da stimmt was nicht. Wir haben die Chance, dass die Sünde weggenommen wird. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Es gibt nun zwei Ebenen der Sünde. Ich vergleiche das immer gerne ein bisschen aus der Mathematik. Die vertikale Achse, die Beziehung zu Gott. Zunächst einmal ist der Vater im Himmel meine erste Anlaufstelle, wenn die Sündenerkenntnis da ist, mich überwältigt hat. Die erste Anlaufstelle. Und dann im stillen Kämmerlein vor Gott, bedeutet ein aufrichtiges Bekenntnis zugleich die Vergebung, die ja am Kreuz von Golgatha schon längst erfolgt ist. Und wie wird sie mein eigen, diese vollbrachte Vergebung, dem ich sie bekenne, ausspreche, beim Namen nenne und dafür danke, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist. Wenn wir einem kleinen Kind ein Geschenk geben zum Geburtstag, was bringen die Eltern dem Kind bei? Danke zu sagen. Ja, denn wenn es nicht Danke sagt, ist es nicht sein Eigentum. Wenn es immer nur da hält, in der Hand und ja, sag doch Danke, sagt die Mama. Und dann sagt, Danke. So ist auch hier. Sünden bekennen, ja. Und wie wird die Vergebung mein eigen? Indem ich für Golgatha danke. Indem ich sage, danke Herr, du hast bereinigt, ich darf sie in Anspruch nehmen. Dann wird es mein, dann wird die Vergebung mein. Existenziell für mich. Steht doch im 1. Johannes Kapitel 1. Wenn wir aber unsere Sünden, wenn wir aber, wir müssen ja nicht, steht ja nicht hier, ihr müsst eure Sünden bekennen. Wenn wir aber bekennen, vor Gott, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Och, Reinigung. Reinigung. Und wenn ich da nun von Herzen auch bete, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann werde ich auf die zweite Ebene der Sünde geführt, nämlich die horizontale Ebene. Das eine ist die zu Gott, die vertikale. Bereinigung. Vergebung. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist die Horizontale. Und da ist es nämlich, geht es um die Beziehung zu dem Nächsten. Viele oder manche unserer Verfehlungen hängen mit dem Nächsten zusammen. Was könnte das denn sein? Gestörte Beziehungen zum Nächsten. Zuerst meine offensichtlichen Verfehlungen am Nächsten. Ganz offensichtlich. Jawohl, da habe ich mich am anderen versündigt. Wehgetan. Immer das ist. Wie bereinigt ich das? Hingehen, bekennen und um Vergebung ersuchen. Das ist nicht ein leichter Weg. Ich weiß. Was könnte es weiter sein? Die Verfehlungen des anderen an mir. Oh, da hat mir einer was zu leid getan. Hingehen, ihn darauf hinweisen und so viel an mir liegt, auch ausräumen. Zu sagen, ja, du hast mich verletzt, du hast mir da und damit wehgetan und so weiter und so weiter. Viele, viele Dinge im Alltag. Und wo fängt's an? Da, wo der Nächste am Nächsten ist. Zu Hause. Und da fällt es am schwersten. Was kann es noch sein? Ich erfahre und erkenne, dass ein anderer etwas gegen mich hat. Hast du was gegen mich? Hingehen, ihn darauf ansprechen und die Sache bereinigen. Es steht dort immer hingehen. Es steht dort nicht warten auf den anderen, bis der kommt. Hingehen. So wie ich zum Vater gehe und Vergebung erlange, so heißt auch hier hingehen zu dem anderen. Liebe Leute, das ist das Schwerste, was es gibt unter Gottes Kindern. In der Welt haben wir das anders gemacht. Früher, ungläubig. Komm, wir gehen mal einen heben. Und da ging es an die Theke und da wurden ein paar Bier und ein paar Wodka dazu gekippt und da war die Sache bereinigt. Am anderen Tag kam es wieder hoch. So war das. Das alles dort, das Hingehen, alles im Geiste der gegenseitigen Achtung und Ehrerbietung. Nicht denken, oh, ich habe ja doch recht gehabt, guck mal. Nein, hingehen, sondern du. Tut mir leid. Und dann sagt der andere, du Mensch, ich habe ja auch, tut mir auch leid. Das ist dann gewirktes, praktisch gewirkte Vergebung. Das Bekenntnis vor dem Nächsten kostet etwas. Vor allem, wenn dieser mich auch noch gut kennt. In Demut einzugestehen, dass ich gefehlt habe, mich an dem anderen versündigt habe, wem schmeckt das schon? Mir schmeckt das nicht. Das ist etwas Furchtbares. Möchte man am liebsten umgehen. Da hat man Angst, dass einem etwa ein Zacken aus der Krone fallen könnte, obwohl es doch gar keine Kronen gibt. Außer denen, die man sich selber schafft oder einem zugehuldigt werden und die man natürlich dann sorglich pflegt. Diese Kronen, die man da meint zu haben. Was ist das schon, wenn mir wirklich ein Zacken aus der Krone fallen würde? So kommt es dann, dass wir hier allzu oft zu folgenden Praktiken, und ich auch, zu folgenden Praktiken greife oder anwende. Verleugnen der Angelegenheit, Herunterspielen der Sache, zudecken, die ganze Geschichte zudecken, Begründungen suchen für das eigene Handeln, die können praktischer oder geistlicher Natur sein, und so weiter und so weiter. Da sind wir so erfinderisch. Anstatt zuzugeben, ja, ich habe gefehlt, ich habe gesündigt an dir, vergib mir. Denn damit kommt wieder Licht in die Gemeinschaft untereinander. Die Gemeinschaft wird wieder echt. Ob das zu Hause sei oder in der Gemeinde, spielt keine Rolle. Die Gemeinschaft wird wieder echt. 1. Johannes, wiederum 1. Johannes Kapitel 1. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Gemeinschaft untereinander ist hier nicht das gemeinsame Kaffee trinken, was schön ist. Aber das ist nicht die Gemeinschaft, die hier gemeint ist. Gemeinschaft als Gotteskinder hat eine andere Qualität als Kaffee trinken. Das tun die anderen auch. Manchmal sogar noch besser als wir. Gemeinschaft untereinander, derer, die erlöst sind, derer, die wissen, da ist jemand für mich gestorben. Im Abendmahl kommt es zum Ausdruck. Gemeinschaft haben, daran denken, was dort geschehen ist. Miteinander sich darüber freuen. Und allein auf diesem Weg wächst die Frucht des Geistes in dem Maße, wie ich in der Reinigung bleibend lebe. Bleibend lebe in der Reinigung, dann wächst die Frucht des Geistes, ohne dass ich es merke. Das kann man ja nicht selber, soll man auch nicht selber merken, schau mal, was in mir jetzt gewachsen ist hier. Nein, nein. Wer darf es spüren, wer darf es mitbekommen? Der Nächste. Stell fest, oh, du, mit dem ist ja was anders geworden. Da wächst ja etwas, das war nicht so vorher. Und so wie ich im Lichte wandle, wächst die Gemeinschaft untereinander. Diese Gemeinschaft, die über Freundlichkeiten und Nettigkeiten hinausgeht. Nach Kolosser 3,13 werden wir einander ertragen und vergeben, wenn da eine Klage gegen den anderen sein sollte. So wie der Herr uns vergeben hat, so vergeben auch wir. Unsere innere Einstellung zueinander wird dann anders werden. Denn gemäß Philipper 4, Vers 8 fangen wir an, uns an dem zu orientieren, was wahrhaftig, was gut und gerecht ist, was anständig ist, was liebenswert und schön ist. Wo immer wir etwas Gutes entdecken, das Lob verdient, darüber denken wir nach. Und nicht über das, was wir an dem anderen kritisieren könnten. Das ist ja so einfach. Warum ist das so einfach? Warum liegt uns das so nahe? Wenn ich an dem anderen kritisiere, stelle ich mich darüber. Ich habe das schon immer wieder so gezeigt, hier mit dem Zeigefinger da, auf den anderen, ja. Den Zeigefinger auf den anderen und drei Finger zählen auf mich zurück, das ist doch dabei. Nein. Was ein Lob verdient, nachdenken, was Positives an dem anderen ist. Das ist nicht das positive Denken der Esoterik, das meine ich nicht. Das Biblische. Mensch, der andere hat so viel gute Gaben. Nimm ich doch das mal als Positivum und lob ihn dafür. Mensch, hast du gut gemacht. Oder das war prima oder was auch immer es sein mag. Das fällt uns so schwer, vor allen Dingen meiner Generation. Wir haben das nie gelernt. Immer nach dem Prinzip, wie es im Schwäbischen gesagt wird, nicht geschumpft ist gelobt. Nicht geschumpft ist gelobt. Nicht geschimpft ist gelobt. So sind wir aufgezogen, erzogen worden. Und haben es auch so weitergegeben. Und das ist nicht so leicht abzubauen, so einfach. Nachdenken über das Positive in dem anderen. Und so, wenn 1. Petrus 4, 8 bis 10 steht, verstehen wir, nicht nachzulassen, einander zu lieben. Wir werden und bleiben gastfrei und klagen nicht über die damit verbundene Mehrarbeit. Wir beginnen damit, dem anderen mit den Gaben zu dienen, die Gott einem jeden von uns ganz persönlich gegeben hat. Dem anderen mit diesen Gaben zu dienen. Da beginnen wir dann damit. Denn wenn wir die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebrauchen, verwalten wir sie richtig. So steht es im 1. Petrusbrief. Wow, was müsste und muss da losgehen? Wie lautet die anfangs erwähnten Fragen? Ich fasse diese einmal in einer Frage zusammen. Was sollte durch unsere Gemeinde unternommen werden, damit bei uns Menschen häufiger zu Jesus Christus finden? Wie könnte eine Antwort darauf aussehen? Es sieht so einfach aus. Und doch ist es so. Beziehungen bereinigen und damit die Liebe untereinander fördern. Er bringt auch Offenheit für Gottes Führungen. Das wurde ja so an die Pinnwand geheftet. Und jetzt habe ich es mal in dieser Folge gebracht. Beziehungen bereinigen. Das geht vom Ich zum Du. Vom Du zum Du. Beziehungen bereinigen. Wo immer das für dich und für mich persönlich anfängt. Damit wird die Liebe untereinander gefördert. Die Agabeliebe. Nicht die anderen. Die sind automatisch mit darin enthalten, natürlich. Und wo diese Liebe gefördert wird, da gibt es auch Offenheit für Gottes Führungen. Klingt so einfach. Denn die so gelebte Agabe, in der Gemeinde, lässt Menschen unserer Umgebung erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Und dieses Verhalten unter uns weckt ein Interesse an uns und an dem, was wir glauben. Und es ist schon lobenswert und erfreulich, wenn Menschen kommen und sagen, es war so freundlich in eurer Gemeinde. Das ist gut. Das ist so wichtig. Diese Freundlichkeit soll aber und darf aber begründet sein in dieser Agape. Und dann wird sie immer wieder auf den anderen zugewandt sein. Nun meine letzten Gedanken. Die erste Gemeinde in Jerusalem gründete sich auf das, was vom Alten Testament vorbereitend ausging und durch die Apostel als Evangelium mündlich bestätigt und weitergeführt wurde. So entstand die erste Gemeinde, Jerusalem. Wir haben heute neben den vier Evangelien im Neuen Testament auch noch den niedergeschriebenen Bericht über die Entstehung und Entwicklung der Gemeinde Jesu in der Apostelgeschichte. Also die Existenz einer Gemeinde wird uns in der Apostelgeschichte dargestellt. Und für das Leben in diesen Gemeinden, auch in unserer heute und hier, haben wir zudem die Anleitungen in den apostolischen Briefen, sozusagen die Betriebsanleitungen. Und die muss man immer wieder lesen, wenn man ein Gerät bedienen will. Gründlich lesen. So auch hier. Diese Betriebsanleitungen muss man wegen ihrer großen Bedeutung und Vielfalt immer wieder studieren. Persönlich und in der Gemeinde. Das wäre meine Anregung. Die apostolischen Briefe zu studieren. Denn dort steht das alles drin, wie das sein sollte untereinander. Wie das Gemeindeleben aussehen darf. Möge das unsere Motivation sein für den Umgang und den Dienst miteinander im gerade begonnenen Jahr. Alles ist vorhanden. Lasset es uns mit einfältigem Herzen studieren und ausleben. Gott gebe uns dazu seine Gnade. Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du so Großes getan hast, nicht nur uns erlöst hast, nicht nur Sündenvergebung gegeben hast, sondern deine Liebe, deine Ergabe in unsere Herzen gesenkt hast. Oh Vater, wir können es nicht verstehen. Und doch gibst du uns Anleitung, wie diese Liebe wachsen kann zu dem Nächsten hin, wie sie auch unter uns geschehen mag. Schenk uns einfach dazu Einsicht, Verständnis und die Bereitschaft, es zu tun, damit etwas wachsen kann, was du in uns gesät hast. Gib dazu deine Gnade. Amen.